Sie haben die Mindestlohnentwicklung in Europa sich genauer angeschaut für Ihren Bericht und dabei eben auch Bilanz gezogen, bereits nach einem Jahr Corona-Krise. Was zeigt sich da vielleicht auch im Vergleich zu den letzten Jahren, wenn es um die Mindestlohnentwicklung in Europa geht? Wie hat sich da die Corona-Krise bereits auch schon ausgewirkt?
Ich glaube, das trifft es ganz gut, was Sie schon gesagt haben. Und zwar sehen wir in Deutschland und auch vielen anderen europäischen Ländern, dass einfach die Bezahlung am unteren Ende der Lohnverteilung nochmal in den Fokus gerückt ist und es in vielen, vielen Ländern in Europa Initiativen gibt, halt strukturell Mindestlöhne zu erhöhen. Das war in diesem Jahr nicht so einfach, weil sehr, sehr große Bedenken von Arbeitgeberseite vorgebracht worden sind, im wirtschaftlich unsicheren Umfeld Löhne zu erhöhen. Trotzdem haben die meisten Länder erhöht, nicht so doll wie in den Vorjahren, aber immerhin so um 3% nominal. Und man sieht, es geht in Europa mit dem Mindestlohn weiter, zumindest perspektivisch und langfristig, denke ich mal.
Wie unterschiedlich sind die Mindestlöhne in Europa denn so aufgestellt? Können Sie da vielleicht so ein paar Länder nennen, um auch ja ein Gefühl dafür zu bekommen, wie unterschiedlich die liegen, auch in Bezug darauf, was das in den Ländern dann auch bedeutet? Denn ich glaube, es ist ein großer Unterschied, in Luxemburg etwa zu leben, als vielleicht in Ungarn.
Genau, also wenn man kann sich das auf zwei verschiedene Arten angucken. Man kann einfach gucken, wie viel ist der Mindestlohn in Euro, und da geht es in Bulgarien mit 2 Euro los und geht dann bis zu Luxemburg mit 12,73 Euro. Das ist eine sehr große Spannweite. Das wird ein bisschen relativiert, wenn man sich das um die Kaufkraft bereinigt anguckt. Aber eine andere wichtige Perspektive ist natürlich zu gucken, wie hoch sind die Löhne, die allgemeinen Löhne im Land sonst. Da gibt es den sogenannten Medianlohn. Das ist der Lohn, der genau in der Mitte liegt. Also die Hälfte kriegt weniger als den Medianlohn, die andere Hälfte kriegt mehr. Und wenn man den als Referenzmaßstab nimmt, dann sind wir in Deutschland relativ niedrig dabei, und zwar mit 48% des Medianlohns. Was die Europäische Kommission gerade in ihrer Mindestlohninitiative formuliert hat, ist, dass 60% ein angemessener Mindestlohn wären, 60% des Medians. Und da haben wir in Deutschland deutlichen Erhöhungsbedarf. Dann würden wir nach den EU-Empfehlungen bei ungefähr 12 Euro landen hierzulande.
Das entspricht ja auch einigen Forderungen von Gewerkschaften oder auch der Linkspartei. Ich glaube, ab 12 Euro gehen die Forderungen los, 12,50 Euro. Da müsste doch eigentlich der Mindestlohn anfangen, um ihn dann stückweise zu erhöhen. Nun liegt man in Deutschland aktuell bei 9,50 Euro gesetzlichen Mindestlohn. Und das ist im Vergleich, hat da Ihre Studie ergeben, im Vergleich zu anderen westeuropäischen Ländern unterste Grenze. Können Sie da aufzeigen, wo man sich da in Deutschland mit dem Mindestlohn bewegt im Vergleich zu vergleichbaren Ländern?
Ja, eher am unteren Ende, wenn man Westeuropa nimmt. Das liegt einfach daran, dass als der Mindestlohn eingeführt worden ist im Jahr 2015, wir sehr, sehr viele Warnungen von auch angesehenen Ökonomen hatten, die vorher gesagt haben, dass mit dem Mindestlohn auch schon bei dem Niveau von 8,50 Euro damals fast die Welt untergeht und die Wirtschaft zusammenbricht. Gerade in Ostdeutschland wurden also ganz, ganz schlimme Beschäftigungsverluste hervorgesagt. Und das ist alles so nicht eingetreten. Und ich denke, die Ökonomie hat dazugelernt, Mindestlöhne auf einem moderaten Niveau, wie wir das in Westeuropa haben, zerstören keine Beschäftigung, sondern können sogar produktivere Beschäftigungsformen fördern. Wir haben einen Übergang gesehen von 450-Euro-Jobs zu der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Und ich denke, dass die Politik jetzt dieses Thema wieder debattiert, weil einfach dieser Geburtsfehler, der damals auf Ratschlag der Ökonomen sozusagen zustande gekommen ist, der relativ niedrige Mindestlohn, dass wir da nochmal ran müssen und einen strukturellen Sprung machen müssen mit dem Mindestlohn nach oben, dass er einfach an dieses 60%-Niveau des Medianlohns herankommt. Das haben wir in anderen Ländern auch gesehen, dass das passiert ist. In Großbritannien hat die konservative Regierung von David Cameron eine Initiative gestartet, über 3, 4, 5 Jahre den Mindestlohn substanziell zu erhöhen. Das haben die gemacht. In Neuseeland gibt es ähnliche Bewegungen. Und ich denke, wir sind in Deutschland jetzt auch dabei, das zu debattieren. Und das Interessante ist, dass der Anstoß diesmal auch von der europäischen Ebene kommt. Ursula von der Leyen, die ja weder in der Linkspartei ist, noch bei den Sozialdemokraten, sondern in der CDU, hat das angestoßen. Und ich finde, das ist eine sehr spannende und eine sehr notwendige Debatte.
Was bedeutet es eigentlich, aktuell einen Mindestlohn von 9,50 Euro zu haben, wenn man diesen verdient? Was heißt das eigentlich für eine Existenzsicherung, Absicherung im Alter? Wo auch gilt eigentlich genau dieser Mindestlohn, der ja manchmal auch noch, wenn er nicht kontrolliert wird, unterschritten wird.
Ja, also das Problem ist, dass der einfach sehr niedrig ist und man ist in vielen Lebensbereichen halt nicht angemessen mit dabei sozusagen mit einem ausreichenden Einkommen, sondern hängt häufig als Mindestlohnbezieher in der Grundsicherung drin. Das haben wir geguckt, was ist es eigentlich, wenn man zum Beispiel in Leipzig oder in Essen oder in München natürlich und Köln wohnt, dann ist man als Single schon in der Grundsicherung. Man ist als alleinerziehender Vater oder alleinerziehende Mutter auf jeden Fall in der Grundsicherung, kriegt also auch Stockerleistung. Und auch im Alter ist es, selbst wenn man Vollzeit arbeitet, zum Mindestlohn für 40 Jahre oder länger, dass man dann immer noch Aufstockerleistung bekommt. Also der Lohn reicht nicht, um davon anständig zu leben in Deutschland.
Und dann gibt es ja immer wieder auch Berichte darüber, dass auch noch nicht mal überall der Mindestlohn eingehalten wird. Wenn man so im Gastrogewerbe schaut, dass es da Lücken auch irgendwie genutzt werden, dem zu entgehen. Wie sieht es denn damit aus, dass überhaupt auch ein Mindestmaß an Lohn garantiert ist, auch wenn das selbst zu niedrig ist, um da von einer Existenzsicherung zu sprechen und auch noch enorm weit entfernt von einer Anerkennung und einer guten Arbeit?
Das Anerkennung ist ein gutes Stichwort. Und zwar macht es ja erstmal finanziell vielleicht keinen so großen Unterschied, ob man seinen Lohn bekommt und dann noch eine Aufstockungsleistung obendrauf. Aber für die Anerkennung macht es natürlich einen Riesenunterschied, ob man seinen Lohn bekommt und davon leben kann, ein Kind ernähren kann etc. oder ob man Aufstockerleistung bekommt. Das Problem der Umsetzung, ja, es gibt da noch Lücken, insbesondere bei der Dokumentation der Arbeitszeit, dass dann der Chef halt sagt, ja, du kriegst dein Geld, aber mach dann auch mal ein Stündchen länger und dann ist das okay. Da muss man noch ran protokollieren, aber ich denke mal, dass der Mindestlohn, das sehen wir auch in den Lohndaten, hat sehr viel gebracht in den unteren Einkommens, in den unteren Lohnschichten. Das hat eine deutliche Erhöhung von Löhnen mit sich gebracht, gerade in Ostdeutschland, gerade bei Frauen, die davor da 6 oder 7 Euro verdient haben, die jetzt zumindest auf dem Mindestlohnniveau sind.
Abgesehen vom Mindestlohn fordert die EU-Kommission ja auch noch eine Stärkung von Tarifverträgen im Rahmen der Mindestlohninitiative aus dem vergangenen Jahr. Und da ist es ja auch ganz interessant, wenn man sich anschaut, wo da gerade Aushandlungen in Deutschland stehen, in unterschiedlichsten Branchen, wenn es um Tarifverträge, Tarifgebundenheit geht. Erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass da die Hoffnungen zerschlagen werden zu einem flächendeckenden Tarifvertrag in der Altenpflege, der eigentlich auch Lohnungleichheiten beenden sollte. Da hat die Caritas ihr Veto eingelegt und genau davon liest man immer wieder eher auch von so Scheitern von gewerkschaftlichen Versuchen von Tarifgebundenheit und einheitlichen Tariflöhnen. Was ist das, was da ja gefordert wird von Seiten der EU in Bezug auf Tarifverträge und wie sieht es da in der Realisierung in Deutschland aus?
Ja, also zu der Altenpflege, das ist natürlich ein Skandal. Und man muss ganz klar sagen, das ist nicht an den Gewerkschaften gescheitert, da einen vernünftigen Tarifvertrag auszuhandeln, sondern an den Arbeitgebern. Und das ist so ein bisschen das Problem in Deutschland, dass früher der Grundkonsens herrschte zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften, gerade in Westdeutschland. Bei uns machen wir das unter uns aus. Wir nennen das Tarifautonomie. Wir schaffen für alle anständige Löhne, anständige Arbeitsbedingungen. Und inzwischen haben sich da halt viele Arbeitgeber aus diesem Modell verabschiedet und sagen immer noch Tarifautonomie, meinen damit aber nicht Selbstregulierung von Arbeitsbeziehungen, sondern sie meinen einfach nur Deregulierung von Arbeitsbeziehungen. Und die EU-Kommission, um auf das zurückzukommen, sagt, man sollte in Europa mindestens 70% Tarifbindung haben, so als Schwelle. Das war in Deutschland in den 90er Jahren der Fall. Inzwischen sind wir bei 53% Tarifbindung im Westen und 45% im Osten. Und dadurch gibt es halt weite Bereiche der Wirtschaft, die keine Tarifverträge mehr haben und wo die Löhne deutlich schlechter ausfallen. Und da müssen wir ran und die Gewerkschaften sind da dran. Aber es ist eine gemeinsame Verantwortung für Arbeitgeber und Gewerkschaften und auch für Politik, das zu stützen.
Und auch in dieser Corona-Zeit sind Gewerkschaften da dran, für ihre Beschäftigten mehr zu fordern, wie aktuell die IG Metall Mitte. Die fordert für ihre knapp 4 Millionen Beschäftigten 4% mehr Lohn. Und deswegen gibt es seit heute in der Nacht einen Warnstreik, an dem sich mehrere Betriebe oder Beschäftigte aus Betrieben beteiligen. Die Arbeitgeberseite hat da bislang Lohnerhöhung frühestens für das Jahr 2022 in Aussicht gestellt. Und natürlich steht in dieser Zeit alles unter unter diesem Diktat erstmal durch die Corona-Krise durchkommen. Und ich habe da auch schon mitbekommen, dass bei Betrieben wie zum Beispiel beim Flughafen Leipzig-Halle da mit der Gewerkschaft Verdi ausgehandelt wurde, dass es erstmal gar keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Da war gar nicht von Lohnerhöhung die Rede. Da ging es eher um auch ohne Jobverlust durch die Krise zu kommen. Das heißt, wie wirkt sich da auch diese Corona-Krise auch auf Arbeitskämpfe und auf Kämpfe um Tarifgebundenheit oder Tariflohn, Tarifvertrag auch aus, wenn man sich zum Beispiel den Kampf da in der Altenpflege gerade auch anschaut?
Ja, erstmal ganz pauschal gesagt, das hat ja in der Krise, wenn wir das letzte Jahr uns angucken, eigentlich ganz gut geklappt, dass sich da Gewerkschaften und Arbeitgeber zusammengesetzt haben und verhandelt haben, was müssen wir machen, um Betriebe zu stabilisieren, um Beschäftigung zu stabilisieren. Und man hat fast so ein bisschen das Gefühl, das klappt in Deutschland in Krisenzeiten mit den sozialen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften noch am besten. Und wir sind jetzt wieder so ein bisschen zurück in dem Modus, ja, wir müssen vorankommen und sowas geht leider nur mit Druck, sonst ist das keine Tarifverhandlung, sondern das Betteln. Und das geht auch nur, wenn Menschen sich engagieren in der Gewerkschaft, in den Betrieben. Nur dann können Gewerkschaften Druck aufbauen. Und ich finde es so ein bisschen auch fast ein bisschen irreführend zu sagen, die Gewerkschaften sollen mal was fordern. Die Gewerkschaften sind die Menschen, die in Gewerkschaften gehen. Und das sind also wir alle. Und wenn es keiner macht, dann haben die Gewerkschaften auch keine Macht, was durchzusetzen. Und deswegen ist es ganz wichtig. Und wir haben viele Beispiele, viele Erfolgsgeschichten im Kleinen, wo Menschen in die Gewerkschaften gegangen sind, in Kitas, in Lebensmittelbetrieben und dann sich zusammengetan haben, Druck aufgebaut haben auf den Arbeitgeber. Das kann man ans Einzelne einfach schlecht machen, sondern das kann man nur zusammen machen und dann auch Tarifverträge durchgesetzt haben, was ganz spürbare Lohnerhöhungen in den jeweiligen Betrieben auch mit sich gebracht hat.
Ein Plädoyer also für die Organisation als Beschäftigte oder Beschäftigte sich zusammenzutun und gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Hier formuliert von Dr. Malte Lübcke, der mit am internationalen Mindestlohnbericht gearbeitet hat, und zwar des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. Eigentlich sprechen wir ja vor allem über die Mindestlohnentwicklung in Europa, wir haben uns die Mindestlohnentwicklung da angeschaut und auch das man in Deutschland da weit unterhalb dessen ist, was die EU-Kommission eigentlich mittlerweile sogar fordert, nämlich 60% des jeweiligen Medianlohns oder 50% des Durchschnittslohns. 12 Euro wären das dann für Deutschland. Da waren wir hier schon im Gespräch angekommen. Vielleicht noch mal zu Ihrem Mindestlohnbericht. Was hat der denn für Sie auch noch aufgezeigt, wo man hin müsste? Was war da vielleicht in der Untersuchung auch noch ein Punkt, den Sie da ganz spannend fanden, den weiter zu verfolgen oder aber auch, wo Sie sagen, da muss eigentlich unbedingt dran, um ja Menschen in der Arbeit gerecht zu entlohnen und da auch rechtlich hinzukommen?
Also ich denke schon mal, dass der wichtigste Befund ist, dass ein relativ breites Umdenken eingesetzt hat bezüglich der niedrigen Löhne. Das war vor 10, 20 Jahren noch anders. Da ging es um Deregulierung, um einen Niedriglohnsektor zu schaffen. Das ist jetzt anders. Wir haben jetzt in der Politik, in der Gesellschaft mehr die Perspektive von Arbeitnehmern, die halt mit einem niedrigen Lohn klarkommen müssen. Das geht durch die deutsche Politik durch, selbst in der CDU, wenn Sie Laumann sich anhören. Das ist in der europäischen Ebene angekommen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Befund, dass wir da umgedacht haben. Und da sind Mindestlöhne ein wichtiges Instrument, aber natürlich auch Tarifverträge. Das ist sozusagen der Königsweg, um zu besseren Löhnen zu kommen.